entiendes nada todavía. Todo lo que traigo para ti es amor. Cubanito 2002, pruébalo.
Pide lo que quieras, mi amor. Derrama toda tu alma.
Kuba hat als erstes lateinamerikanisches Land auf die Bedrohung durch HIV/AIDS reagiert und war dabei zunächst alles andere als zimperlich. Inzwischen sind die Sanatorien für HIV-Positive und AIDS-Kranke eher Erholungs- und Pflegeheime denn Internierungslager. Wir sprachen mit Cori Tigges, einer langjährigen AIDS-Aktivistin aus Berlin, die zusammen mit Volker Hoffmann in dem Film Terra Caliente, Heißes Land, Erfolge und Probleme im sozialistischen Kampf gegen AIDS dokumentiert haben. Wenn wir uns so die nackten Zahlen ansehen aus dem UN-AIDS-Report, zum Beispiel von 2004 oder 2002, und dann stellen wir fest, dass die Prävalenz auf Kuba, also die Anzahl von HIV-Fällen, AIDS-Fällen in Bezug auf die Gesamtbevölkerung ziemlich niedrig ist im Vergleich zu Nachbarländern, Nachbarinseln, wie zum Beispiel Haiti oder Dominikanische Republik oder Bahamas zum Beispiel, wo es sehr, sehr viel höher ist, wo das fast subsaharianische Ausmaße erreicht. Kannst du irgendwie so eine Einschätzung geben, warum HIV-AIDS sich auf Kuba nicht so ausbreiten konnte, wie das in anderen Ländern der Region der Fall ist?
Da sind wir direkt beim Thema. Das liegt sicherlich an den Maßnahmen, die der kubanische Staat ergriffen gehabt als Antwort auf die Krise damals, 86 schon, oder auch sogar früher, weiß gar nicht mehr, ja, 86, die im Ausland natürlich sehr umstritten waren. Weniger unter der Bevölkerung, der kubanischen Bevölkerung auf Kuba, aber im Ausland sehr, weil nämlich zwischen 86 und 89 als Antwort auf AIDS mussten sich 75% der erwachsenen Kubaner wirklich tatsächlich testen lassen. Und das ist auch so, wann immer eine HIV-Infektion festgestellt wird, erfordert das heute, damals gab es einen Zwangsaufenthalt dann im Sanatorium, das heißt, die sind dort gut versorgt worden, also Nahrungsmittel, auch Medikamente, alles bekommen, aber sie waren ihrer Freiheit beraubt. Das wurde durch Druck von Sanatorium-Insassen irgendwann dann auch geändert, aber es ist immer noch so, dass nach, wenn eine HIV-Infektion festgestellt wird, ein 2- bis 3-monatiger Aufenthalt im Sanatorium obligatorisch ist. Und in der Zeit werden auch die Familien, Freunde und sowas mit einbezogen, also auch aufgeklärt über die Ansteckungswege, also auch Antidiskriminierungsarbeit wird geleistet, aber die Kette wird zurückverfolgt. Das heißt, es wird festgestellt, mit wem gab es Sexualkontakt und so weiter, bis man die Quelle hat. Das heißt, im übertragenen Sinne, es gibt auf Kuba keine anonymen Testungen. Und das ist natürlich etwas, was wir hier in Deutschland zum Beispiel ganz anders diskutieren.
Also das bedeutet, die haben also damals das Problem erkannt, gesehen, irgendwie HIV-AIDS ist eine Gefahr und haben im Prinzip von Regierungsseite jetzt beschlossen, wir testen jetzt erstmal die gesamte Bevölkerung durch. Das ist natürlich irgendwie ein ziemlicher Akt, ne? Also irgendwie eine ziemliche Organisation. Und wie haben die das gemacht?
Das haben die eingebunden in ja sowieso, also die haben ein spezielles Gesundheitssystem. Das läuft über sogenannte Familiendoktoren. Die in einem Barrio gibt es immer einen Familiendoktor, der sozusagen die ganzen Einwohner des Barrios kennt. Also wie Kiez, würde man sagen. Und da müssen die sowieso obligatorisch immer hingehen, regelmäßig. Das ist auch, wenn ein neues Familienmitglied, dann kriegen die 15 Impfungen. Wir haben uns die ganze Zeit gefragt, gegen was das alles ist. Das ist obligatorisch. Und darüber wird das organisiert, auch die Testungen. Das ist auch nicht freiheitlich. Also das wird auch einfach gemacht. Also es wird zwar darüber informiert, aber es gibt keine freiheitliche Entscheidung, ob ja oder nein.
Also diese Sanatorien hatten dann zunächst den Zweck, die Leute zu isolieren,
ja,
und irgendwie Zeit zu haben, zurückzuverfolgen, woher kommt das, und die Kette zurückzuverfolgen. Nee,
die Anfangsphilosophie war tatsächlich, also das war Praxis bis 93, wenn ich mich jetzt nicht recht irre, die Leute wegzuschließen, zwangs zu isolieren, damit sie von denen zum Beispiel keine Gefahr auf die Bevölkerung ausgeht oder Familie, Freunde und so weiter. Deswegen und auch, das hat man so offiziell gesagt, damit von der Bevölkerung keine Gefahr auf HIV-Positive ausgeht, um sie eben rundherum zu versorgen. Und das war ausgerechnet in der Zeit der Perioda Especial, also der Sonderzeitperiode, wo durch den Zusammenbruch der Sowjetunion es Kuba sehr schlecht ging und der gesamte Handel ja eingestellt wurde. Und da sind da so Dinge passiert, die mich ein bisschen hier an die Substitutionsgeschichten erinnern, nämlich es soll Fälle gegeben haben, wo sich Leute wirklich absichtlich infiziert haben, um in ein solches Sanatorium zu kommen, weil sie dort Nahrungsmittel bekommen haben, einfach dort, weil es dort alles gab.
Die haben aber natürlich erst später mit irgendwelchen Behandlungen von AIDS angefangen, also mit eigenen Medikamenten, die sie mal irgendwann produziert haben, Das war also zunächst erstmal nur ein Wegschließen, sagen wir mal irgendwie eine gute Ernährung und eine medizinische Behandlung, die,
so weit wie möglich,
die es erlaubte, dass es denen einigermaßen gut ging.
Auf dem damaligen Stand. Also ich würde, das ist ein bisschen meine subjektive Einschätzung der Dinge, weil ich ja dort auch war und auch in einem Sanatorium war und mich versucht habe, auch mit einer Ärztin über die fachliche Seite zu unterhalten. Sie erstaunlicherweise war Kuba, weil die ja sehr gutes medizinisches Personal einfach auch haben, gut ausgebildete Ärzte, immer sehr weit vorne in dem Kenntnisstand über zum Beispiel Kombinationstherapie oder damals ACT oder, also, es entspricht nicht ganz dem Standard, den wir hier kennen, also im Westen, aber es ist schon sehr nah dran, das muss man sagen. Und Kuba bezieht ja Rohstoffe und macht daraus eben die Nachahmerprodukte, was wir ja auch Generika nennen, und verteilt die auch unentgeltlich an alle HIV-Positiven, die es brauchen.
Und wie ist deine Einschätzung zu diesen Medikamenten, die Kuba produziert und eben bevorzugt auch einsetzt? Du sagst halt, dass es halt Kopien sind oder Generika, die ähnlich funktionieren. Gibt es da Erkenntnisse drüber? Du warst auf Kuba, hast du damit mit verschiedenen Leuten gesprochen? Gibt es da Lob, Kritikpunkte dran, irgendwelche Sachen, wo es nicht funktioniert?
Ich sag mal so, da fehlt also den Kubanern selber, glaube ich, ein Vergleich. Also das ist, ich meine, die kommen ja nur bedingt von der Insel weg. Das heißt, sie haben nicht so häufig Vergleichsmöglichkeiten mit zum Beispiel anderen Positiven aus anderen Ländern. Und soweit ich das einschätzen konnte, sind die, zumindest mit denen ich gesprochen habe, die positiv sind, sehr, sehr okay. Die sind sehr glücklich damit, sagen wir es mal, fast dankbar und pochen aber auch sehr darauf. Ich glaube, das liegt aber in der sozialistischen Gesellschaftsform, dass man das auch einnimmt und sich an die Sachen hält, also nicht raucht, kein Alkohol, gesund lebt und so weiter und so fort, weil das ja eine Riesenchance ist, weiterzuleben. Das ist mein Eindruck war oft, das ist ein bisschen naiv, aber im Prinzip, ich glaube, würden auch bundesdeutsche Ärzte davon träumen, wenn es so eine Einnahmetherapie, also Management gibt, wie das Kubaner machen, ja, tatsächlich.
Also wir haben jetzt irgendwie erstmal uns darüber unterhalten, wie das funktioniert, wenn jemand HIV-positiv getestet wird. Das System funktioniert halt in großen Teilen immer noch so wie früher, also mit dem Regime, dass wenn eine positive Testung erfolgt und diese positive Testung erfolgt in den Barrios durch den Familienarzt, pipapo, dass dann im Prinzip ein Prozedere beginnt.
Genau, was dann was folgt dieser Aufenthalt, 2 bis 3 Monate im Sanatorium, wo alles gecheckt, durchgecheckt wird, welchen Stand hat der, was braucht der, ist der krank, nicht und so weiter und so fort. Und eben die Zeit wird genutzt, um diese Kette, die Infektionskette rückzuverfolgen und um eben Familie, Freunde, Umfeld und so weiter oder auch das Barrio aufzuklären.
Das ist ja natürlich nur irgendwie ein Punkt, um HIV/AIDS irgendwie in Grenzen zu halten. Ne? Also ohne Prävention wird man da ja irgendwie relativ wenig erreichen. Wie bewertest du die Präventionsarbeit auf Kuba?
Erstaunlicherweise sind die auch da ziemlich weit vorne. Also so hätte ich mir das gar nicht vorgestellt. Ich hatte gedacht, das ist viel schmalspurtiger oder und so weiter und so fort. Aber man darf natürlich nicht verachten, dass es bestimmte politische Probleme gibt. Also die aus dem System heraus entstehen. Zum Beispiel die Abschaffung der Prostitution gilt als eine der Errungenschaften der Revolution, weil früher unter Batista sehr viele arme Menschen halt eben auch sich zwangsprostituieren mussten, weil sie sonst überhaupt nicht überleben hätten können. Und deswegen ist das so ein Merkmal, die Abschaffung der Prostitution. Nun ist es aber so, dass natürlich durch den Tourismus, also ich sage jetzt nicht, dass Kuba ein ausgesprochenes Sextourismusland ist, aber Tourismus bringt bekanntermaßen immer auch Probleme mit sich, weil dort über Touristen Bedürfnisse generiert werden, die ansonsten vielleicht nicht vorhanden waren, aber da werden Markenprodukte und so weiter, also es weckt ja Wünsche. Und für diesen Fall prostituieren sich auch, wenn man es überhaupt so nennen kann, auch Kubaner im Tourismus. Einfach das ist keine professionelle Prostitution, wie wir die hier kennen. Das ist auch mal für einen Mantel oder ein Kleid oder einfach auch für die Hoffnung, ausreisen zu können, also zu heiraten, in den Westen zu kommen und solche kleinen Dinge sind das. Oder auch für eine Taxifahrt oder keine Ahnung. Also das ist so. Und das macht es natürlich schwierig. Und mit den Leuten, die in den Präventionszentren arbeiten in Kuba, habe ich darüber auch sehr viel gesprochen. Und die sind sich dieses Phänomens auch bewusst. Also die verklären jetzt nicht die Realität. Aber sie sagen, das ist natürlich unter diesen Bedingungen, dass Prostitution offiziell verboten ist einfach und die Prostituierten, wenn die erwischt werden, auch restriktiv behandelt werden, auch schwierig, eine ordentliche Präventionsarbeit zu machen.
Also das wäre jetzt ein Aspekt Prävention. Andere Aspekte sind, ist zum Beispiel männliche Homosexualität oder Männer, die Sex mit anderen Männern haben. Anderer Aspekt ist überhaupt die normale, die generelle Bevölkerung, die große breite Masse. Wir haben also weltweit ja das Phänomen, dass sich die Epidemie feminisiert und so weiter. Wie sieht denn Präventionsarbeit konkret in Bezug auf diese Risikogruppen aus? Also gibt es spezielle Programme, die Prävention im homosexuellen Milieu machen oder im Milieu Männer, die Sex mit anderen Männern haben? Oder gibt es Präventionsarbeit in den Schulen? Gibt es Präventionsarbeit mit Frauen und so weiter? Kannst du dazu was sagen?
Also es gibt generell erstaunlicherweise, was die zielgruppenspezifische Prävention angeht, das Gleiche wie bei uns. Und das ist auch angelegt an die Realität der Infektionszahlen. Also ich sage mal eine Zahl, zum Beispiel, es gibt insgesamt ja das sind Zahlen von November 2003, muss ich dazu sagen. Es gibt auf Kuba 5.167 Infizierte und davon sind 4.093 Männer und 3.468 Männer haben sich davon bei Männern, die mit Männern Sex haben. Und das ist eine sehr wichtige Unterscheidung. Das heißt nicht schwul oder Homosexuelle, sondern Männer, die mit Männern Sex haben. Und dementsprechend wird schon auch Prävention betrieben, weil das Problem, sage ich jetzt mal, von den Präventionszentren zumindest auch erkannt worden ist. Aber auch da gibt's wieder ein Problem mit dem Staat, sage ich jetzt mal, oder mit der kubanischen Gesellschaft, mit Sozialismus dann eben auch den Punkt. Es ist nicht nur Sozialismus, es ist auch ein lateinamerikanisches Land, das darf man nicht vergessen, da wird Machismus ganz groß geschrieben. Und ich weiß nicht, ob das bekannt ist, darunter haben die Altschwulen auf Kuba sehr zu leiden gehabt, die wurden ja zum Teil zwangsinterniert, wirklich also zur Umerziehung, damit aus ihnen wahre Revolutionäre wären, weil also Fidel Castro galt eine lange Zeit auch als sehr, sehr homophob. Das hat sich geändert durch zum Beispiel den Kinofilm Erdbeer und Schokolade, aber das ist den Mitarbeitern der Prävention bekannt. Aber ich sag mal, es gibt natürlich Schwierigkeiten hier und da, wo man immer wieder an die Grenzen stößt des Systems oder der Tradition und der Kultur einfach auch. Und zu dem Thema Männer, die mit Männern Sex haben, die leben ja offiziell oder häufig nach außen hin so, als seien sie heterosexuell. Also ich fand das eine sehr lustige Geschichte, das glaube ich, das können sich hier Schwule auch gar nicht vorstellen, wenn ich die Geschichte erzähle, das glauben die mir immer nicht. Zum Beispiel, ich habe einen Mann kennengelernt, der ist schwul, der sagt aber, die Grenzen in der kubanischen Gesellschaft, was Sexualität angeht, die sind einfach fließend. Zum Beispiel, er hat Freunde, da wohnen zwei Lesben und zwei Schwule, sag ich mal, zusammen in einem Haus. Nach außen kann man natürlich daraus zwei heterosexuelle Pärchen machen. Tatsächlich ist es aber so, dass die auch miteinander, untereinander Sex haben. Und da auch Kinder bei entstehen. Und so wie eine Familie dann. Also das ist, da sind die Grenzen eher fließend, würde ich sagen. Und ich glaube, das hat was mit einer, sagen wir es auch, anderer sexueller Kultur zu tun.
Muss man sich das denn jetzt so vorstellen, dass wenn wir jetzt zum Beispiel, also ich meine, die Schulen sind natürlich prädestiniert dafür, da Aufklärung zu betreiben, weil alle Leute eben das durchlaufen. Das Schulsystem in Kuba ist ja im Vergleich zu anderen lateinamerikanischen Ländern sehr, sehr, sehr gut ausgestattet. Ja. Kann man sich das so vorstellen, dass in Schulen dann tatsächlich auch männliche Homosexualität oder eben Sexualität von Männern mit anderen Männern thematisiert wird? Oder was muss man sich da vorstellen?
Da kann ich wenig zu sagen, also weil ich das speziell nicht erlebt habe und das kann ich mir zur Zeit auch nicht vorstellen. Das kann aber sein, dass es sich dahin entwickeln kann, wenn man Kuba auch wieder mit einnimmt in die Diskussion, also in den Dialog. Was ich gesehen habe, ist, dass die Präventionszentren machen Veranstaltungen in ihren Räumlichkeiten. Also es ist nicht wie bei uns, glaube ich, dass die dann speziell in Schulen gehen. Das weiß ich nicht so genau. Ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Es ist so, dass die Schulklassen kommen in das Präventionszentrum und dort präventiert werden. Also Aufklärung erfahren, wie man ein Kondom benutzt, wie die Übertragungswege sind, wie man sich schützen kann und so die üblichen Sachen. Dass speziell jetzt Themen wie Homosexualität oder Prostitution, das wird nicht, also de facto wird das nicht angesprochen.
Die Zahlen, wenn man sich die Zahlen anguckt, die sind ja wirklich extrem niedrig. Glaubst du, dass die Zahlen aufgrund dieses Regimes, wie man irgendwie HIV erkennt, was man dann tut und so weiter, dass die Zahlen deswegen sehr akkurat sind oder glaubst du, dass die geschönt sind? Was hältst du von diesen Zahlen allgemein? Kannst du dazu was sagen?
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie einigermaßen oder annähernd stimmen. Eine Dunkelziffer gibt es halt immer. Also das würde ich für jedes Land denken, dass es das gibt. Also ich glaube schon, dass das einigermaßen realistisch ist, was natürlich an dem System liegt, und das kann man auch kritisieren. Mhm. Ist so meine Haltung dazu. Also das ist, was geschönt ist auf jeden Fall, und das macht mir auch so ein bisschen Sorgen, ist, dass in jedem Fall der Tourist immer außen vor bleibt. Also der wird auch nicht kritisiert. Touristen sind die Devisenbringer Nummer eins, die werden nicht belangt, sondern nur die kubanischen eigenen Leute. Und mein Eindruck war, also damit auch Kuba nicht zum Sextourismusland wird, nicht weil Kuba das will, sondern weil das Ausländer das so für sich entdecken, müsste man im Prinzip auch eine Prävention bei den Freiern machen, bei den Touristen tatsächlich, bei den überwiegend, sag ich mal, männlichen Touristen. Es gibt auch mittlerweile verstärkt Sextourismus im homosexuellen Bereich, habe ich auch gesehen. Und ich denke, da müsste man ansetzen. Das wird aber in einem Land wie Kuba total schwierig. Die negieren, dass Touristen sowas, die braucht man ja.
Okay. So, jetzt gehen wir mal auf ein anderes Thema, nämlich auf die Medikamente. Und ich ziehe mal das Beispiel Venezuela ran. Venezuela hat seit Chavez ja Kooperation mit Kuba, also die haben ein Projekt, wo sie Ärzte in die Barrios bringen, das sind hauptsächlich kubanische Ärzte. Sie haben AIDS-Programme, die anfangs ausschließlich, glaube ich, oder fast ausschließlich mit kubanischen Medikamenten funktionierten. Und es gab da riesen Zoff. Es gibt halt AIDS-Organisationen, die sich aus dieser ehemaligen, vornehmlich weißen Führungsschicht zusammensetzen, die heftig kritisiert haben, dass man kubanische Medikamente einsetzt, deren Wirksamkeit überhaupt nicht bewiesen worden ist, die schädlich sein sollen und weiß der Henker was. Mit diese Gruppen, also vor allen Dingen diese NGOs, die sich aus dem eher reicheren Venezuela zusammensetzen, sagen halt oder führen vor allen Dingen an, dass die kubanischen Medikamente von der WHO nicht getestet, nicht freigegeben worden sind und dementsprechend nicht funktionieren. Das wird widersprochen von den, sagen wir mal, eher ärmeren NGOs, die mehr die arme Bevölkerung repräsentieren. Wie ist denn das, kubanische Medikamente und WHO? Warum sind diese Medikamente, die in Kuba schon seit Ewigkeiten eingesetzt werden und offensichtlich auch funktionieren, warum werden die denn von der WHO nicht anerkannt, wie zum Beispiel Generika aus Indien?
Also das ist jetzt meine Vermutung. Ich habe das Gefühl, auch was du erzählt hast, das ist alles so ein bisschen so eine Stellvertretergeschichte. Da geht es nicht wirklich um die Wirksamkeit der Medikamente, weil man muss ganz ehrlich dazu sagen, dass wir uns auch mit den neuesten Kombinationstherapien auch in unseren Breitengraden ja nun auch auf dünnem Eis bewegt. Also das hat uns die Vergangenheit gelehrt, dass da auch nie eigentlich jemand abschätzen kann, wie oder was, wie wirksam die sind, welche Nebenwirkungen das auch langfristig verursachen wird. Also das ist das weltweit größte Menschenexperiment am Menschen, wofür sich sehr viele Aktivistengruppen auch eingesetzt haben, dass diese Medikamente frühzeitig aus der Pipeline kommen, damit es überhaupt noch was bringt. Und jetzt komme ich zurück. Und so muss man das vielleicht auch mit den sogenannten Generika sehen. In manchen Regionen ist das eben besser, überhaupt etwas zur Verfügung zu haben, als gar nichts. Und ich stelle mich nicht hin und sage, die anerkannten Kombinationstherapien sind insgesamt wirksamer als die Generika, weil da spielt einfach zu viel Politik eine Rolle. Das hat mit den Pharmakonzernen zu tun, mit den Lizenzen zu tun. Das ist immer eine sehr politische Angelegenheit und wir müssen uns alle nicht vormachen, dass es da wirklich um Wirksamkeit im Dienste der Menschheit ginge. Das hat auch viele wirtschaftliche Aspekte.
Mhm. So, letzte Frage ist Kuba. Würdest du das als Modell für Lateinamerika, für den Süden, für die Welt allgemein bezeichnen? Hat es Elemente davon, Modell zu sein? Wie schätzt du das ein, wenn wir das Ganze jetzt sehen? Also wir haben super niedrige Infektionszahlen, aber wir haben eben auch ein relativ striktes Regime, was das anbetrifft, wie damit zu verfahren ist. Was würdest du, sagen wir zumindest mal für den karibischen und lateinamerikanischen Raum sagen, wie man die Epidemie im Prinzip angehen sollte?
Wenn ich da kurz ausholen darf, ja, also wenn ich jetzt eine Einschätzung mache darüber, über den lateinamerikanischen oder karibischen Raum, dann muss ich so ein bisschen meinen Hintergrund jetzt mal dazu beleuchten, weil es kann mir als AIDS-Aktivistin auch in Deutschland oder so oder in Europa nicht passen, dass es keine anonymisierten Testungen gibt. Wenn man sowas hört, das als Modell anstrebt, das öffnet, ich sag mal hier, Gauweiler und Konsorten Tor und Tür. Das ist etwas, wo ich mich immer gegen wehren würde. Jetzt muss man es ins Verhältnis setzen. Nun war ich ja auf Kuba und habe im eigenen Leib erlebt, wie die einen wirklich behandeln, wenn man sagt, dass man positiv ist. Man hat zwar mit Einschränkungen zu kämpfen, aber diese Einschränkungen, die wir in Deutschland haben, obwohl wir anonymisierte angeblich Testungen haben. Die gibt es dort tatsächlich nicht, weil Teil des Programms auch über diese Familiendoktoren wirklich die Antidiskriminierungsarbeit ist. Das heißt, man verliert nicht seinen Job. Auch nicht, wenn man eine sehr hohe Position hatte. Das ist alles überhaupt nicht das Problem. Da gibt es eine Art Arbeitsschutz. Und ich würde mal sagen, obwohl wir hier anonymisierte Testungen haben in Deutschland, ist das hier und da zwar nicht so direkt, aber schon vorgekommen, dass man seinen Arbeitsplatz tatsächlich verliert. Also das ist diesen speziellen Kündigungsschutz, den gibt es so in der letztlichen Realität nicht. Und ich habe auch am eigenen Leib gar keine Diskriminierung erfahren, außer dass mir die ein oder anderen Kubaner, die es eben auch wussten von mir, dass ich selber positiv bin, immer gesagt haben, du darfst nicht rauchen. Du darfst nicht rauchen, du darfst kein Bier trinken und so. Also da ist schon, da erziehen die sich ja auch gegenseitig. Sozialismus ist ja auch so eine Gesellschaftsform, wo die Leute meinen, sich gegenseitig erziehen zu können. Ich sag mal so, wenn das gewährleistet wäre, dass die Leute nicht diskriminiert werden, dass sie offen und frei, also so frei wie eben möglich in Kuba rumlaufen können, oder dann wäre das ein Modell für Lateinamerika, aber auch nur dann. Und da in dem restlichen Raum, also gerade Kolumbien oder so, so eine Gesellschaftsstruktur ja gar nicht besteht, die Leute auch so nicht sozialisiert wurden, auch nicht so erzogen wurden, bin ich mir nicht so sicher, ob das ein gangbarer Weg ist.